Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, unseres Rechtsstaats und unserer Verfassung und immer vor dem Hintergrund unserer Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und mir gegenüber am anderen Ende der Leitung Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico, grüß dich.
Hallo Stefan.
Uns geht ja wirklich der Stoff nicht aus. Und wenn es nicht im Zentrum des Datenschutzes oder unserer Verfassung steht, dann am Rande. Wir beginnen nämlich unsere Überlegungen, unsere Gespräche zu einer Milliardenstrafe, die Google auferlegt wurde für ein Kartellvergehen. Die EU-Kommission hat zugeschlagen, und zwar wirklich heftig. 2,95 Milliarden Euro muss Google zahlen wegen Verstößen gegen Wettbewerbsregeln. Es geht um unfaire Praktiken im Bereich des Werbegeschäfts. Google hat einen eigenen Online-Werbedienstleister, AdTech heißt der, auch weit bekannt, glaube ich. Und Vorwurf der Kommission lautet, AdTech sei genutzt worden zum Nachteil konkurrierender Anbieter. Google bietet seinen Kunden mit AdTech nicht nur an, Werbeplätze zu finden, das ist das Geschäftsmodell von AdTech, sondern bietet selbst auch solche Werbeplätze an. Und damit hat man natürlich einen Interessenkonflikt. Und die Kommission sagt jetzt, das ist missbräuchlich genutzt worden, diese Konstellation. Jetzt muss Google binnen 60 Tagen der Kommission erklären, wie sie das denn zukünftig besser machen wollen. Und ansonsten entscheidet die EU-Kommission. Und es liegt auf der Hand, dass da möglicherweise auch über eine Zerschlagung oder sagen wir es mal etwas weniger martialisch, darüber auch verhandelt werden muss, ob AdTech nicht ausgegliedert wird aus dem Google-Konzern. Und mit der Ansage 2,95 Milliarden, glaube ich, hat die Kommission auch durchaus für Aufmerksamkeit gesorgt. Nico, überraschend, alle Jahre wieder kommt ein Wettbewerbsverstoß von Google. Oder findest du da irgendwas Besonderes oder würdest du das vielleicht auch aufgrund der aktuellen Situation, Verhältnis Europa-USA anders einordnen als die früheren Kartellstrafen?
Fangen wir doch mal von hinten an. Zerschlagung. Das wäre ja nach meiner Kenntnis überhaupt Premiere in Europa, dass nach dem europäischen Kartellrecht, dass da sehr hohe Hürden baut, in eine Zerschlagung kommt. Wäre ja auch interessant, was das eigentlich, aber da wissen möglicherweise Hörerinnen, die Kartellrechtler sind, besser Bescheid, als ich das weiß, wie das dann eigentlich funktioniert. Das kann ja eigentlich dann nur für Europa gelten, die Zerschlagung, nicht? Das heißt, dann müssten sie in Europa abspalten und würden in den USA noch in der bisherigen Form bleiben. Das natürlich alles, muss man ja auch dazu sehen, dann mit Sicherheit nach jahrelangen und erbitterten Prozessen, die dann ja mit Sicherheit geführt würden, ist schon deshalb interessant, weil das ja durchaus jetzt auch in Amerika ein Thema ist, Zerschlagung. Auch da ist ja gerade Google noch einmal davongekommen in einem Verfahren, wo auch Zerschlagung im Raum stand. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, dass eine von den Großen, und wenn es dann halt Google nicht ist, dann ist es vielleicht mal Meta oder Amazon in den USA oder auch in Europa dann eben tatsächlich mal auch ernsthaft von der Zerschlagung betroffen ist. Denn die vielen Themen, über die wir immer sprechen, wenn wir von der Marktmacht und der Durchsetzungsstärke der großen US-Internetkonzerne sprechen, das ist schon seit langem meine Überzeugung, das löst sich nicht anders als dadurch, durch das Instrumentarium der Zerschlagung. Für diese Konstellation ist ja dieses Instrumentarium auch da. Interessanterweise stoppt die amerikanische Regierung ja jetzt auch keineswegs, also trotz aller Kuschelei der Silicon Valley Firmen, stoppen die ja nicht die laufenden Kartellverfahren, also das Verfahren gegen Google, was jetzt kürzlich dann in den USA entschieden worden ist, das hätten die ja auch zurücknehmen können, haben sie aber nicht. Also die amerikanische Justizministerium, auch unter der jetzigen Administration, geht weiter energisch auch durchaus gegen Kartellverstöße der US-Konzerne vor. Und dann eben auch jetzt in Europa. Jetzt ist es natürlich nicht nur in den USA so, sondern auch in Europa. Das ist dann auch der Unterschied zum Datenschutzrecht. Hier sprechen wir ja nicht von unabhängigen Behörden, die das Recht vollziehen, sondern wir sprechen von der Europäischen Kommission. Und in den USA sprechen wir dort dann auch von den Kartellbehörden. Die agieren halt auch immer politisch. Und deswegen, wenn kritisiert wird, dass solche Kritik ist ja jetzt auch wieder laut geworden, dass wir mit Zöllen gedroht worden, wenn kritisiert wird, dass hier gegen ein großes amerikanisches Unternehmen mit einer so hohen Geldbuße dort vorgegangen wird, also aus den USA kritisiert wird, dann kann man jedenfalls nicht leugnen, dass da auch immer Politik im Spiel ist, wenn solche Strafen verhängt werden. Und nach doch meines Erachtens seriösen Berichten in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war auch zu lesen, dass das Timing dieser Geldstrafe also auch sehr politisch gewählt war. Man hat es nicht gemacht vor dem Besuch von Zelensky und von der Leyen und anderen beim amerikanischen Präsidenten, als es um die Zölle oder überhaupt vor der Zolldebatte, wo es ja auch ein Treffen gab mit von der Leyen, das meinte ich eigentlich. Also man hat es nicht gemacht, bevor man sich mit dem Präsidenten über die Zölle geeinigt hat, weil man ihn nicht provozieren wollte. Und andererseits hat man es aber dann gemacht an einem Freitag vor einem Montag, wo das Europäische Parlament aus der Sommerpause zurückkehrt und wo es im Europäischen Parlament wiederum dann auch von mehreren Seiten Kritik an der Kommission gibt, dass sie zu klein beigegeben habe in dem Zollkompromiss, wo es heißt jedenfalls laut FAZ, dass es da durchaus auch eine bewusste Entscheidung war, mit dem Versuch, das Parlament die Wogen dort ein bisschen zu glätten, die dort wohl schon bis in die eigene Fraktion der Christdemokraten herein durchaus am Laufen waren. Ja, also das ist, da sind wir immer natürlich, es ist gerade das Kartellrecht, aber da sind wir natürlich auch immer im politischen Raum, und das ist insofern lässt sich das beides nicht trennen, und es bleibt spannend, wie sich das sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten weiterentwickeln wird, die Vorgehensweise.
Absolut. Trump hat ja schon reagiert auf seinem eigenen Privatkanal und das Ganze als unfair bezeichnet, diese hohe Strafe. Google hat schon angekündigt, sie würden natürlich dagegen vorgehen. Und das Ganze wird in den Gesamtkontext eingeordnet werden. Ja, dass wir eben Auseinandersetzungen kriegen werden zwischen der EU und den USA. Das eine Thema, was wieder hochkommen wird, ist der Datentransfer nach der Datenschutzgrundverordnung 44 fortfolgende. Und das andere Thema ist der DSA, dass sich da eben auch US-Plattformen benachteiligt fühlen. Und da bedarf es, glaube ich, keiner besonderen hellseherischen Fähigkeiten, um zu sehen, dass dort zwei Züge aufeinander zurauschen und sich die EU mit der Trump-Administration auseinandersetzen muss, auch über diese Fragestellung. Insofern ist da auch für wirklich Unterhaltung gesorgt in der nächsten Zeit.
Ja, aber halt gewürzt dadurch, dass die Marktmacht der Googles und Konsorten natürlich auch in den USA als problematisch natürlich gesehen wird, weil unter dem, was jetzt hier vorgeworfen wird in Europa, da leiden natürlich auch die US-Firmen, die wiederum dann dort auch in der Werbung betroffen sind. Die leiden ja genauso wie auch die europäischen Unternehmen, die hier diskriminiert werden laut den Feststellungen der Kommission. Also es ist eine komplexe Geschichte, und man muss hier ein bisschen vorsichtig sein, dass alles so schwarz und weiß und gut und böse dort zu malen.
Ja, absolut. Unser zweiter Fall betrifft eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, eine Kammerentscheidung, die erwähnenswert ist, weil sie inhaltlich so spannend ist, weil der zugrunde liegende Fall so spannend ist. Wir haben die Entscheidung selbst noch gar nicht gesehen, sondern kennen nur einen Bericht aus der FAZ über die Ende Juni 25 ergangene Entscheidung der ersten Kammer des ersten Senats, der unter anderem auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts angehört, eine Nichtannahmeentscheidung, eine Verfassungsbeschwerde, die aus Sicht der ersten Kammer keine allgemeine Bedeutung hatte. Worum geht's? Der Berliner Galerist Johann König, einer der wirklich bedeutenden deutschen, auch europäischen Galeristen, und seine Frau wehrten sich dagegen, dass sie in einem Roman von Christoph Peters, der Roman hat den Titel Innerstädtischer Tod, vorzukommen scheinen. Jedenfalls sie haben sich wiedererkannt in dem Roman und fanden das weder künstlerisch ansprechend noch komisch und hatten deswegen versucht, in einem einstweiligen Verfahren, zunächst vom Landgericht Hamburg, dann vom Oberlandesgericht Hamburg, gegen die Veröffentlichung des Romans vorzugehen, im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes. Ein Verfahren, das unfassbar schnell über die Bühne ging. Innerhalb von 4 Monaten vom Antrag, einstweilige Verfügung beim Landgericht Hamburg, bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, innerhalb von 4 Monaten abgewickelt. Also das ist wirklich mal schneller Rechtsschutz. Das ging den Beschwerdeführern König ein bisschen zu schnell. Sie haben direkt, als das Landgericht Hamburg zu schnell aus ihrer Sicht entschieden hatte, dass sie keinen Erfolg haben mit ihrem Verbotsantrag, eine Anhörungsrüge erhoben mit der Begründung, so schnell könnt ihr gar nicht lesen. Ihr müsst doch den Roman gelesen haben und ihr müsst die einschlägige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gelesen haben. Da gibt es 2 vor allen Dingen, die wir uns gleich nochmal kurz anschauen. Und ihr müsst unsere unfassbar umfangreichen Schriftsätze gelesen haben. Das könnt ihr doch gar nicht. Und haben deswegen gesagt, das ist schon mal ein Anhörungsmangel. Ja, ihr habt uns gar kein rechtliches Gehör gegeben oder gewährt. Das Oberlandesgericht hat darauf etwas süffisant geantwortet. Der Senat liest schnell und hat eben genauso schnell die Anhörungsrüge beseitigt. Dann lag das Ganze schnell beim Bundesverfassungsgericht und auch dort hat man offensichtlich erkannt, dass es ein Fall ist, den man jedenfalls schnell wieder vom Tisch haben möchte. Und zwar mit einer Nichtannahme, also als unzulässig vom Tisch genommen hat. Einschlägige Vorentscheidungen sind uns natürlich bekannt. Also der Versuch, Romane zu verbieten, deren Veröffentlichung zu verbieten, die sich ganz offensichtlich lebende Persönlichkeiten zum Gegenstand genommen haben. Da fällt uns einmal ein die Esra-Entscheidung, Urteil aus dem Jahr 2007 vom Bundesverfassungsgericht. Das war ein Roman von Maxim Biller, wo er seine ehemalige Lebensgefährtin doch sehr klar erkennen ließ und mit den sexuellen Darstellungen im Roman ihr sicherlich keine Freude bereitet hat. Es ist tatsächlich dann auch der Roman entsprechend verboten worden. Das Verbot wurde in einer sehr umstrittenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 2007 bestätigt. 5-3 ging das aus. Und da gibt es sehr interessante Sondervoten noch von Frau Hohmann-Denhardt, meinem früheren Dezernatsleiter Professor Geier. Und auch Hoffmann-Riem hat natürlich sich nicht nehmen lassen, zu diesem spannenden Thema Grenzen der Kunstfreiheit, Artikel 5 Absatz 3, nochmal was zu sagen. Aber 5-3, der Roman konnte so nicht veröffentlicht werden. Und die große, auch bekannte Vorentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das war die Mephisto-Entscheidung aus dem Jahr 1971. Roman von Klaus Mann, Sohn von Thomas Mann. Und da ging es ganz offensichtlich um Gustav Gründgens, den großen deutschen Schauspieler und Faustdarsteller. Der fand sich im Roman wieder unter dem Namen Hendrik Höfgen. Also Klaus Mann hat sich nicht viel Mühe gegeben zu verbergen, wen er meint. Der Roman wurde verboten, wurde von den Gerichten auch als Schmähschrift in Romanform tituliert und abgetan und verboten. Und die Verfassungsbeschwerde gegen dieses Verbot blieb ebenfalls erfolglos. Jetzt anders, es wäre ja wieder, hätte ein Fall werden können, ein epochaler Fall.
Wird es vielleicht auch noch, Stefan? Wird es vielleicht auch noch?
Ja, stimmt, die Hauptsache, ja, das Hauptsacheverfahren richtig, kann genau. Ja noch kommen.
Ja.
Und da beschäftigt man sich natürlich mit der Frage, wie grenzt man ein schrankenloses Grundrecht wie die Kunstfreiheit, Artikel 5 Absatz 3 ein? Und die Antwort heißt, naja, mit anderen Grundrechten, hier mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Betroffenen. Und ja, vollkommen richtig, das war ja nur sozusagen das einstweilige Rechtsschutzverfahren. Ob es ein Hauptsacheverfahren gibt, wissen wir noch nicht. Schauen wir mal, nicht auszuschließen. Aber jedenfalls der erste Senat, die erste Kammer des ersten Senats hat gesagt, nö, das wollen wir eigentlich nicht sehen. Das hat für uns keine allgemeine Bedeutung, was hier vorgetragen wurde.
Ja, ein bisschen anderer Akzent, Stefan. Ich habe Sie inzwischen tatsächlich gefunden, auch die Entscheidung, und mir mal angeschaut. Es ist auch wieder eine Entscheidung, die an der Zulässigkeit scheitert. Das ist jetzt erstmal nicht so völlig überraschend, weil es ja die Ausnahme ist, Erschöpfung des Rechtswegs, dass das Bundesverfassungsgericht solange die ordentlichen Gerichte noch nicht in der Hauptsache entschieden haben, dann schon, also das, dann ist ja das bei den Zivilgerichten das Oberlandesgericht die höchste Instanz im einstweiligen Rechtsschutz, und dass man dann von einem abweisenden Entscheidung im einstweiligen Rechtsschutz eines OLG direkt zum Bundesverfassungsgericht gehen kann, das ist die seltene Ausnahme. Dann muss es schon unzumutbar sein, jetzt noch den Hauptsache-Klageweg zu beschreiten. Das ist aus Klägersicht, das ist eine nicht ganz seltene Situation, die man hat, das ist aus Klägersicht unbefriedigend oft, dass man nicht gleich zum Bundesverfassungsgericht gehen kann, weil wenn jetzt hier der König wieder zum Landgericht Hamburg gehen muss, weiß er ja schon, wie das ausgeht in der Hauptsache. Das kommt ja so gut wie nie vor, dass dann ein Gericht anders in der Hauptsache entscheidet, als es denselben Fall schon im einstweiligen Rechtsschutz entschieden hat. Und wie es beim OLG Hamburg ausgeht, kann er sich wahrscheinlich auch schon denken. Das Ganze dauert nur ein paar Jahre. Währenddessen wird das Buch da weiter fleißig verbreitet. Also das ist eine erhebliche zeitliche Verzögerung, die dann damit eintritt. Deswegen gibt es durchaus Fälle, wo dann Karlsruhe auch sagt, naja gut, das ist dem jetzt nicht zuzumuten, jetzt nochmal diesen Weg zu gehen. Und eigentlich ist es gerade dann, wenn nach dem tatsächlichen und rechtlichen, um was es geht, eigentlich nicht zu erwarten ist, dass die Gerichte anders entscheiden. Das ist tatsächlich eine Fallgruppe, wo es beim Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dann durchaus gelegentlich mal den direkten Weg gibt nach Karlsruhe. Allerdings muss man vortragen, und daran ist es gescheitert, muss man vortragen, oder es muss Gründe geben, dass einem ein schwerer und unabwendbarer Nachteil entsteht. So sagt es das 90 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Man muss einen schweren und unabwendbaren Nachteil geltend machen können. Und da sagt dann, das lässt das Bundesverfassungsgericht eigentlich offen dann im Ergebnis, ob es hier einen solchen Nachteil gibt, sondern schiebt es den Berliner Kollegen, die hier die Verfassungsbeschwerde mit Sicherheit sehr gründlich und sorgsam geführt hat, schiebt es denen in die Schuhe und sagt, ihr habt nicht ausreichend dazu vorgetragen, dass es hier solche schweren Nachteile geben soll. Ihr sagt zwar also hier euch, dem Galeristen laufen die Künstler weg, wegen der nicht sehr vorteilhaften Dinge, die in diesem Roman dort geschildert werden, aber ja, das mögen auch wirtschaftliche Nachteile sein, und das ist dann wieder mal so eine typische Ohrfeige, wie es Karlsruhe dann halt gerne macht, haben wir ja öfter schon besprochen, wirtschaftliche Nachteile zeigt die Verfassungsbeschwerde nicht mit Substanz auf. Ja, also.
Ja, aber da muss man doch wirklich den Kopf schütteln. Das ist doch sozusagen schon abstrakt erkennbar, dass da Nachteile entstehen. Und es ist plausibel, dass sie entstehen. Und dann zu sagen, das sei nicht konkret genug vorgetragen, ist also zumindest ärgerlich, würde ich sagen.
Dann noch das zweite vielleicht noch kurz ergänzt. Dann ist das zweite Argument, da geht's dann schon ein bisschen, ich sag mal, feinsinniger. Sagen Sie, das sei ja eher eine, ja, da sprechen Sie ausdrücklich von einer, also wenn es eine Persönlichkeitsrechtsverletzung sei, dann habe es eine milde Qualität. Deshalb, weil man ja erstmal kombinieren muss, also weil in dem Buch ja nicht der König und seine Frau selbst geschildert werden, sondern weil man erstmal als Leser dort kombinieren muss, um da drauf zu kommen. Ja, deswegen habe es nur so weiter eine beschränkte Breiten, haben die Textpassagen nur eine beschränkte Breitenwirkung. Und dann heißt es wieder, jedenfalls sei die Verfassungsbeschwerde nicht auf, also wieder falsch gemacht, ob und gegebenenfalls welche konkreten negativen sozialen und beruflichen Auswirkungen das hat, dass die Beschwerdeführer vereinzelt auf das Werk angesprochen wurden, erreicht die Schwelle eines schweren Nachteils nicht.
Also meine Güte. Dass die Leser zeitgenössischer Romane zu dämlich sind, den Bezug herzustellen, um wen es geht, naja.
Ja, vor allen Dingen, wo ich jedenfalls aus dem Feuilleton und das alles genauestens kenne, die Geschichte, weil es ja überall ausgebreitet worden ist. Naja, aber das ist halt dann auch wieder der Trick, weil sie sagen, ja, dann sagt Caso halt gar nicht, ja, lieber Herr König, du hast keinen schweren Nachteil, sondern mit sozusagen etwas böse formuliert sagt, Karlsruhe, naja, lieber Herr König, das mag ja so sein, dass du schwere Nachteile hier erleiden kannst, aber deine Anwälte haben es nicht ausreichend vorgetragen. Ja.
Nun ja, wenden wir uns wird ja manchmal vorgeworfen, Nico, vollkommen zu Unrecht vorgeworfen, wir seien zu kritisch oder würden negativ umgehen mit Gerichten und Verwaltungsentscheidungen. Machen wir natürlich nur, wenn es unabweisbar ist und unbedingt erforderlich, um es datenschutzrechtlich einzuordnen. Aber wir können auch loben. Jedenfalls, ich habe vor, jetzt zu loben. Mal gucken, wie weit du kommst, Nico.
Wir haben uns nämlich noch vorgenommen, ob ich dir auf der zu erwartenden Schleimspur jetzt folge, meinst du, ja?
Nico, ich wollte dich nur ein bisschen unter Druck setzen. Das hältst du aus als Anwalt. Rhetorisch jedenfalls hältst du es aus. Der Europäische Gerichtshof hat mal wieder entschieden, zu einem Thema, das wir schon x-mal hier auch im Podcast hatten, Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung. Und es ist ihm trotzdem gelungen, neue Aspekte eines altbekannten Themas aufzumachen und, wie ich finde, einer überzeugenden und zumindest anregenden Lösung zuzuführen. EuGH, Entscheidung vom 4. September 25, ein Fall wie gemalt. Nämlich ein Fall aus dem Leben, geht um eine Bewerbungssituation. Ein in einem Beschäftigungsverhältnis Stehender bewirbt sich bei einer Bank, das war die Quirin Privatbank, wie wir wissen, um eine Stelle und ist dabei nicht erfolgreich und bekommt jedenfalls, gibt es keine Einigung mit der Bank, bekommt dann ein Schreiben, ein Antwortschreiben der Bank zugeleitet, das aber blöderweise nicht an ihn geleitet wurde, sondern aufgrund einer fehlerhaften Zuleitung an einen Dritten. Und das ist natürlich ein Datenschutzverstoß und das ist auch ein peinlicher Verstoß. Und der Betroffene, der dem Vernehmen nach, wir können es nicht nachprüfen, selbst der Datenschützer ist, klagt dann auf Ersatz des immateriellen Schadens und hätte gerne eine Unterlassung, dass die Privatbank nicht nochmal auf die Idee kommt, sowas zu machen. Tatsächlich wurde das Schreiben, das aus diesem Bewerbungskontext an einen Kollegen, einen Arbeitskollegen des Bewerbers geleitet. Und da konnte er natürlich schon vortragen, dass er geschädigt wurde, nämlich der Schaden liege in seinen Sorgen, die dadurch entstanden seien, dass mindestens eine dritte Person, nämlich der Arbeitskollege, in die Lage versetzt worden sei, vertrauliche Daten an den eigenen noch bestehenden oder möglicherweise auch potenzielle andere Arbeitgeber weiterzugeben. Und das wäre natürlich echt peinlich. Außerdem hätte dieser Arbeitskollege ihm gegenüber in einer Konkurrenzsituation, sollte der sich auch irgendwo hin bewerben, möglicherweise einen Vorteil. Und schließlich, es ging dann bei der Auseinandersetzung um die Bewerbung, letztlich um Gehaltsvorstellungen, sei das natürlich auch mit einer empfundenen Schmach verbunden, dass er dort bei den Gehaltsverhandlungen nicht zu Potte kam. Das hat, diese Argumentation hat das Landgericht Darmstadt durchaus überzeugt. Sie sprachen 1.000 Euro zu, immerhin. Das Oberlandesgericht Frankfurt sah es schon wieder anders und hat gesagt, also ist zwar ein ganz saftiger Fall, aber wir sehen keinen Schaden. Ja, das ist uns nicht konkret genug da. Die Sorgen, die er hat oder die Schmach, die er aushalten musste, das reicht uns nicht. Und die ganze Sache ging in der Revision an den BGH, der im Wege der Vorlage an den EuGH jetzt eine ganze Reihe von Fragen gestellt hat, die sich im Kontext bewegen. Auf der einen Seite prozessual, wie verhält sich eigentlich dieser Unterlassungsanspruch, der da geltend gemacht wurde, wo dem Arbeitgeber in Spe gesagt wurde, das machst du nicht nochmal, meine Daten an Dritte weiterzuleiten. Und wie verhält sich das eigentlich zum Löschungsanspruch, der hier gar nicht erhoben wurde, gar nicht geltend gemacht wurde, Löschungsanspruch nach Artikel 17 Datenschutzgrundverordnung, wie passt das eigentlich zusammen? Also eine spannende Frage vor einem prozessualen Hintergrund und dann die materielle Frage Artikel 82, wie ist das, sind Sorgen oder Ärger oder andere negative Gefühle, wie es der Europäische Gerichtshof sagt, eigentlich möglicher Gegenstand eines Schadens? Die Antworten des EuGH sind spannend und, wie ich finde, auch vernünftig. Er sagt nämlich zunächst mal, die Datenschutzgrundverordnung sagt nichts zu einem Unterlassungsanspruch. Ja, sie regelt Betroffenenrechte, wie man die möglicherweise präventiv in Zukunft oder für die Zukunft schon geltend macht, wenn man sieht, dass der Verantwortliche Fehler in der Vergangenheit gemacht hat. Dazu sagt die Datenschutzgrundverordnung nichts. Und das Verhältnis dieser Ansprüche zueinander ist auch nicht reguliert, nicht näher reguliert. Das geht um den Artikel 79 in dem Fall, wo ja die Datenschutzgrundverordnung den Betroffenen bestimmte Rechtsbehelfe an die Hand gibt, die dann auch nationalstaatlich oder mitgliedstaatlich umgesetzt werden müssen oder gewährleistet werden müssen. Da sagt der EuGH, nee, aber zu diesem Verhältnis Unterlassungsanspruch und Betroffenenrechte nach Datenschutzgrundverordnung sagen wir nichts. Da gibt es keine umfassende Harmonisierung. Das kann in den Mitgliedstaaten unterschiedlich geregelt werden. Der 79 jedenfalls verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht, einen speziellen Rechtsbehelf im Sinne einer präventiven Klage, einer Unterlassungsanordnung vorzusehen. Umgekehrt schließt Artikel 79 das aber auch nicht aus, dass es diesen Unterlassungsanspruch neben den betroffenen Rechten der Datenschutzgrundverordnung gibt. Da gibt es keine Harmonisierung. Und wir halten zunächst schon mal fest, der EuGH regelt ja gerne sehr viel und sehr weitgehend. Hier hat er sich mal zurückgehalten und auch nicht zum ersten Mal, sondern er hat jedenfalls Bezug genommen auf seine Entscheidung Lindenapotheke aus dem Oktober 24, wo er sich ähnlich zum Verhältnis von europäischem Recht und mitgliedstaatlichem Recht geäußert hat. Das ist schon mal ganz spannend. Sollen wir hier mal einen Cut machen, Nico? Findest du das überzeugend? Ist das aus deiner Sicht weise, was das der Europäische Gerichtshof zu diesem Verhältnis sagt?
Na, ich habe immer das Gegenteil vertreten. Seit vielen Jahren immer gesagt, die Betroffenenrechte sind abschließend in der DSGVO geregelt. Da gibt es keine Öffnungsklausel und gar nichts. Das steht natürlich dem EuGH frei, mir zu widersprechen. Da bin ich nicht empfindlich.
Es ist gewagt, aber er kann es, ja.
Jetzt muss man nur auf die Begründung achten. Erstens, der Querverweis zur Lindenapotheke. Ja, vielleicht bin ich zu deutsch, aber in der Lindenapotheke ging es darum, ob ein Mitbewerber jetzt Ansprüche geltend machen kann wegen eines Datenschutzverstoßes des Konkurrenten. Das ist zwar dann nach dem deutschen Recht auch in einen Unterlassungsanspruch eingekleidet, aber ist ja doch eine deutlich andere Frage als die, ob der Betroffene neben seinem Löschungsanspruch oder seinen anderen Ansprüchen. Also insofern ist das so ein bisschen jedenfalls für meine deutschen Augen ist das ein bisschen geschwindelt zu sagen, das haben wir ja schon in der Lindenapotheke gesagt. Und dann ist die Begründung natürlich also ja typisch EuGH, weil ich lese es mal vor. Also die Begründung, warum die Artikel 12 folgende mit den betroffenen Rechten nicht abschließend ist. Rand Nummer 50. Die Möglichkeit für die betroffene Person, Klage gegen den Verantwortlichen auf künftige Unterlassung eines Verstoßes gegen die materiellen Bestimmungen der DSGVO zu erheben, beeinträchtigt diese Ziele, also die Ziele der DSGVO nicht, sondern kann vielmehr die praktische Wirksamkeit dieser Bestimmungen verstärken. Und damit, jetzt kommt der Teil, den ich eigentlich nicht mehr hören kann, damit das mit dieser Verordnung angestrebte hohe Schutzniveau für die betroffenen Personen in Bezug auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verbessern. Somit stehen die Bestimmungen einer nationalen Regelung, die der betroffenen Person eine solche Möglichkeit einräumt, nicht entgegen. Also das Einzige, woran sie es überhaupt noch messen, und damit, weil nun mit diesem Maßstab ist natürlich, glaube ich, dann eigentlich immer die Antwort schon vorgegeben, weil er ist also jetzt an Simplizität nicht zu übertreffen. Der einzige Maßstab ist, erhöht das Schutzniveau nach der DSGVO. Und dann, wenn man das einmal zum Maßstab macht und nichts anderes und alles andere auch ausblendet, also war das denn eigentlich in der DSGVO so gemeint, dass da die Mitgliedstaaten noch überall so ihre kleinen Krönchen draufsetzen können? Ja, wenn das das Einzige ist, wonach es geht, naja, dann werden natürlich die EuGH-Entscheidungen noch vorhersehbarer, als sie ohnehin schon sind.
Ja, der systematische Fehler, Fehler, den der EuGH da auch wiederholt begeht in dem Bereich und der Verweis auf Erwägungsgrund 10 der Datenschutzgrundverordnung besteht darin, dass er nicht mitbedenkt, dass auch gegenläufige oder konkurrierende Grundrechte nach dem Verständnis des Europäischen Gerichtshofs wahrscheinlich daraufhin ausgelegt sind, besonders umfangreich zur Geltung zu kommen. Also auch das Schutzniveau des allgemeinen Persönlichkeitsrechts oder des Eigentumsrechts oder der wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit ist wahrscheinlich aus Sicht des EuGH auch sozusagen ein Optimierungsgebot und soll auch möglichst umfassend zur Geltung kommen. Würde er wahrscheinlich durchaus bejahen. Aber er blendet eben vollständig aus, dass ein Ausgleich stattfinden muss zwischen diesen Grundrechten, die möglichst umfangreich verwirklicht werden sollen und dass damit sozusagen, dass keine Sonderstellung des Datenschutzrechts ist, dass dort ein besonders hohes Niveau erstrebt ist. Wir sind in einer freiheitlichen Ordnung und die ist umso freiheitlicher, je höher das Grundrechteniveau ist. Also er bricht den Gedankengang ab und sagt, fokussiert sich auf den Datenschutz, eine Thematik, die wir schon häufig kritisiert haben, genauso wie die etwas laxe Umgangsweise des Europäischen Gerichtshofs mit den Zitierungen. Vielleicht mag das auch tatsächlich die deutsche Brille sein, dass wir bei Zitaten sozusagen eine Punkt- und Komma-genaue Zitierung sehen wollen, dass dort also die zitierten Inhalte genau auf den aktuellen Fall zutreffen. Vielleicht ist das eher nur auch so ein literarischer Verweis auf Früheres. Aber der EuGH bemüht sich tatsächlich, da Rechtsprechungstraditionen vorzugeben, die bei näherem Hinsehen dann eben doch nicht vorliegen. Trotzdem, das ändert ja alles nichts an der Frage, ob das in der Sache, wenn es nicht toll begründet ist, in der Sache vertretbar ist. Und da, Nico, müssen wir zumindest jetzt zur Kenntnis nehmen, es wird in Zukunft mehr Unterlassungsansprüche mit Blick auf Betroffenenrechte nach der Datenschutzgrundverordnung geben, die geltend gemacht werden. Sehe ich das richtig?
Naja, es ist eine offene Frage gewesen, die hat sich in vielen Verfahren gestellt. Die deutschen Gerichte haben es meistens bejaht, dass es den Unterlassungsanspruch gibt. Aber das ist halt ein Meinungsstreit gewesen, klassischer, und der ist jetzt entschieden. Und wenn ein Meinungsstreit entschieden ist, ist das ja eigentlich auch immer wieder ein Stück Rechtssicherheit für alle Beteiligten. Da weiß man, woran man ist. Und ich glaube, die ersten Entscheidungen, die deutscher Gerichte zu diesen Fragen, es gab mal OLG Frankfurt-Main, die das anders entschieden haben als jetzt der EuGH beispielsweise. Das sind alles Entscheidungen, die liegen jetzt schon 4, 5 Jahre zurück. Und insofern ist es, das muss man immer einfach dann auch ganz nüchtern sehen, ist es halt auch dann jetzt erstmal eine gute Sache, dass man weiß, woran man dort ist.
Na, ich sehe schon, Nico ist voll des Lobes, was den EuGH angeht. Er hat noch mehr gesagt, und zwar zum Artikel 82. Das ist auch spannend. 3, 4 Punkte hat er festgehalten, die nicht gänzlich neu sind, die aber, wie ich finde, auch durchaus ansprechend beurteilt wurden. Vorgelegt wurde vom BGH die Frage, ob bei dem Schaden, es geht um immaterielle Schäden, im Rahmen von Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung auch sowas wie Sorgen oder Ärger, also negative Gefühle und die Belastungswirkung dieser negativen Gefühle einzubeziehen sind. Und der EuGH sagt überraschenderweise, jo, ist so, er verweist auf die Erwägungsgründe 85 und insbesondere 146, Satz 3 der Datenschutzgrundverordnung, wonach der Begriff des Schadens und auch des immateriellen Schadens weit zu verstehen sei. Also hat er da auch Sorgen oder Ärger mit reingefasst. Er sagt, der Begriff immaterieller Schaden umfasst negative Gefühle, die die betroffene Person infolge einer unbefugten Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten an einen Dritten empfindet, wie zum Beispiel Sorge oder Ärger. Damit ist noch so viel gar nicht entschieden, nämlich wir haben ja auch aus verschiedenen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und anderer deutscher Zivilgerichte schon gelernt, dass dieser Schaden natürlich auch vorgetragen und belegt werden muss und zur Überzeugung des Gerichts dargetan werden muss. Und daran muss man im Einzelfall sozusagen sich seinen Blick schärfen. Spannend war dann die nächste Frage, die vorgelegt wurde vom BGH. Darf denn der Verschuldensgrad des Verantwortlichen in Bezug auf den Datenschutzverstoß berücksichtigt werden im Rahmen von 82? Ich nehme zurück, das war nicht spannend. Der EuGH hat das gesagt, was er immer gesagt hat. Österreichische Post und später Artikel 82 hat Ausgleichsfunktion. Und deswegen geht es darum, den erlittenen Schaden in vollem Umfang auszugleichen. Der 82 geht aber nicht darüber hinaus, hat keine Abschreckungs- oder Straffunktion. Und damit ist auch klar, dass die Haltung oder die Beweggründe des Verantwortlichen gerade nicht zu berücksichtigen sind, wenn es darum geht, den erlittenen Schaden zu ersetzen. Es soll nicht weniger sein. Es soll übrigens auch, das sagt der EuGH allerdings nicht so deutlich, es soll auch nicht mehr sein als der konkret erlittene Schaden.
Das ist immer so ein bisschen lustig mit dem soll nicht mehr sein als oder es soll nur dem Ausgleich dienen. Der immaterielle Schaden ist ja der in Geld nicht messbare Schaden. Und also wie misst man denn jetzt den Betrag, der zum Ausgleich eines in Geld nicht messbaren Schadens erforderlich ist? da steckt für mich immer so eine kleine logische Herausforderung drin.
Aber das, lieber Nico, ist ja jetzt, sind ja die Voodoo-Fähigkeiten unserer Richterinnen und Richter. Die konnten das ja schon immer. Die konnten ja schon immer sagen, was ein verlorenes Auge oder ein Hinkefuß wert ist. Das ist, grenzt an Zauberei. Und letztlich ist es natürlich ein interner Vorgang. Also wenn der Richter sich sagt, so, jetzt habe ich den Betrag also gesehen vor meinem inneren Auge, dann sagt der EuGH, jetzt darfst du aber da nicht runtergehen. Und letztlich haben die Gerichte da natürlich einen sehr großen Spielraum und das ist schwer zu überprüfen. Ja, aber ich finde, das, was er da in der Sache sagt, das mit der Ausgleichsfunktion hilft ja schon mal. Nämlich wenn wir jetzt noch anfangen, dem Verantwortlichen, weil er besonders böswillig oder absichtlich oder grob fahrlässig irgendwelche Datenschutzverstöße begangen hat, dafür dem Betroffenen noch einen Zuschlag zu gewähren, dann wird es jedenfalls nicht nachvollziehbarer. Das ist aber, ich habe mich ja eben schon entsprechend korrigiert, das ist jetzt nicht wirklich was Neues, was der EuGH erzählt. Interessant fand ich dann wieder den letzten Punkt, wo er auf Vorlage des BGH sich mit der Frage auseinandersetzt, wie ist denn das jetzt im Verhältnis des nationalrechtlich gewährten Unterlassungsanspruchs und des europarechtlich gewährten Schadenersatzanspruchs nach 82? Wie stehen die denn im Verhältnis zueinander? Kann es sein, dass ein gewährter Unterlassungsanspruch diesen Schadenersatzanspruch nach 82 mindert oder vielleicht sogar ganz entfallen lässt, ganz ausfüllt sozusagen, weil mit der zukünftigen Unterlassung des Verantwortlichen, Datenschutzverstöße zu begehen in einer bestimmten Art und Weise, ja sozusagen dann der Schaden des Betroffenen in irgendeiner Weise weggeräumt wäre. Und da sagt der EuGH, finde ich wieder überzeugend, Nico, da sagt er, naja, also wenn wir mal schauen, die Unterlassung ist doch präventiv ausgerichtet. Da geht es doch um die Verhinderung zukünftiger Schäden. Und das ist eine andere Baustelle, als 82 mit seiner Ausgleichsfunktion, dass in der Vergangenheit entstandene und erlittene Schäden ausgeglichen werden sollen. Und deswegen haben die beiden Ansprüche letztlich nichts miteinander zu tun. Es gibt also keinen Rabatt auf den 82er Schadenersatzanspruch, wenn gleichzeitig oder im Kontext oder vielleicht schon früher ein Unterlassungsanspruch gerichtlich bestätigt wurde. Das halte ich wieder für nachvollziehbar. Nico, was meinst du?
Das ist, das überrascht nicht, würden wir Deutschen ja auch nicht anders sehen, nicht? Also warum die Unterlassung jetzt den immateriellen Schaden, da wird es ja auch wirklich sehr abstrakt dann auch noch in der Überlegung, ja, leuchtet einem ein. Mhm.
Ja, man kann ja aus allem eine Brücke machen, deswegen dürfen wir den BGH jetzt auch nicht zu sehr dafür kritisieren, dass er die Frage überhaupt gestellt hat und dem EuGH vorgelegt hat. Gerade beim Fall immaterieller Schaden, gerade wenn es darum geht, dass jemand Sorgen und Ängste hat, dass zukünftig was passieren könnte mit den zu Unrecht in Umlauf gebrachten personenbezogenen Daten, da gibt es natürlich ein gemeinsames Feld, dass wenn ein Unterlassungsanspruch gerichtlich bestätigt wurde, dass damit jedenfalls die Sorge in Bezug auf zukünftige Verletzungen des eigenen Rechts möglicherweise sinken könnten. Aber es lässt sich trennen, präventiv und rückwärtsgewandt mit Ausgleichsfunktion. Ich glaube, das ist mich jedenfalls überzeugt, Nico. Damit, Nico, wären wir am Ende unserer heutigen Überlegung zum Recht, zum Rechtsstaat und zu unserer Verfassung. Wir sind nach wie vor sehr froh, dass Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, begleiten und auch bis zum bitteren Ende, wir streben ja immer so ein Dreiviertelstündchen an, begleiten und treu bleiben. Wir danken ganz herzlich für das positive Feedback, das wir doch immer wieder und auch aus meiner Sicht sogar häufiger in den letzten Wochen und Monaten zu unserem Podcast bekommen und wünschen uns und freuen uns, wenn Sie auch in Zukunft wieder dabei sind und sich über Aktuelles zum Datenschutz und zur Informationsfreiheit durch uns informieren lassen. Herzlichen Dank und alles Gute.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.